Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wir sind verdammt früh dran und wenn ihr das hört, habe ich hoffentlich diese fürchterliche OP hinter mich gebracht und bin vielleicht sogar schon wieder zu Hause. Dann aber noch nicht so ganz aufnahmefähig bestimmt, deswegen machen wir das jetzt schon.
Ja, wir haben auch ganz, ganz viele liebe Nachrichten bekommen und Kommentare, die dir alles Gute für die OP wünschen. Darum nochmal an der Stelle ganz, ganz lieben Dank und ich hoffe, es geht alles gut.
Ja, das hoffen wir alle.
Glaubst du eigentlich an Schicksal oder sowas ähnliches?
Ja, ich würde das jetzt vielleicht nicht so dramatisch formulieren. Ich glaube aber daran, dass er was Gutes tut, dass das zu einem zurückkommt in irgendeiner Form.
Oh ja, an Karma glaube ich auch.
Es ist auch wieder so ein dramatisches Wort. Also so,
ich weiß, was du meinst. Ich sehe es auch eher so als, ich sag mal, Zufälle, die irgendwie ja so kommen müssen. Aber ich frage jetzt tatsächlich deswegen, weil wir eine Nachricht bekommen haben, die auch so einen ganz lustigen Zufall wiedergibt.
Werbung.
Hallo ihr beiden. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch. Normalerweise skippe ich generell jede Werbung in einem Podcast. Auch in eurer letzten Folge habe ich das getan und bin dann genau an der Stelle gelandet, als ihr vom Thermoshaker gesprochen habt. Ich habe mich richtig erschrocken, da ich kurz vorher mit meiner Mutter gesprochen hatte und dabei erwähnte, dass ich unbedingt eine neue Thermoflasche brauche. Irgendwie dachte ich direkt, das sei sowas wie Schicksal. Klingt dumm, ich weiß. Aber ich habe mir die Seite von Holy dann mal genauer angeschaut und war ziemlich angetan. Hab mir also direkt so einen Starter-Set und selbstverständlich einen Thermoshaker bestellt. 2 Tage später kam es dann auch schon an. Und was soll ich sagen? Ich bin froh, dass ich per Zufall direkt an dieser Stelle gelandet bin. Denn die Flasche in Mint sieht so schön aus. Ein richtig schönes Türkis. Meine Lieblingsfarbe. Und ich war sehr überrascht, dass mir sogar die Energies geschmeckt haben. Vor einiger Zeit habe ich mir mal dieses abgeholt. Keine Ahnung, ob ich den Namen überhaupt nennen darf. Und das hatte mir gar nicht geschmeckt. Ich habe noch einige Geschmacksrichtungen vor mir und bin schon sehr gespannt. Darum einfach mal danke für den Tipp. Werbung kann also tatsächlich auch mal gut sein. PS, könntet ihr vielleicht auch meine Mama grüßen? Sie hört genauso wie ich euren Podcast und würde sich bestimmt freuen. Liebe Grüße, Lea.
Ja, liebe Lea, erstmal vielen Dank für die ehrliche und ganz liebe Mail. Und selbstverständlich grüßen wir natürlich auch die Mama. Es wäre halt hilfreich gewesen, wenn du den Namen von der Mama vielleicht noch dazu geschrieben hättest. Aber wir grüßen jetzt mal sämtliche Mamas und ganz besonders die von Lea. Die weiß dann hoffentlich schon Bescheid.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie wird wissen, dass sie gemeint ist.
Ja, also die Mama ist besonders gemeint, ja. Es freut uns auch zu lesen, dass du Holy Energy probiert hast und dass es dir geschmeckt hat. Ab morgen, also ab dem 26.02. um 16 Uhr, kommen sogar noch 2 weitere Geschmacksrichtungen dazu. Thai Lime Tugan und Watermelon Whale, also erfrischende Limette und leckere Wassermelone. Stimmt dich also schon mal so ein bisschen auf den Frühling dann ein. Die neuen Holy Energy Geschmacksrichtungen bekommst du entweder im Tab oder auch in der Probierbox mit 10 Portionen.
Genau. Übrigens für alle, die genauso verrückt nach neuen Flaschen sind oder beziehungsweise Shakern wie ich, es kommt auch noch ein neuer Color Changing Shaker ins Sortiment. Dieser wechselt also bei Flüssigkeit bis zu 18 Grad die Farbe. Das klingt irgendwie total nice und ich muss die unbedingt haben.
Ja, das ist schon krankhaft. Also, falls du Holy noch nicht kennen solltest oder dich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmäcker durchtesten möchtest, können wir dir das Starter-Set Deluxe sehr empfehlen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea, eine 14er Probierbox Holy Hydration und ein Logo-Shaker gibt's auch noch oben drauf. Das Ganze dann für nur 49,99, ihr spart da also richtig Geld.
Genau. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter-Set Deluxe für nur 44,99 € statt 49,99 €. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der führt euch direkt zu Holy und alle Gutscheincodes auch nochmal.
Werbung beendet.
Gut. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen neuen Fall. Wenn du möchtest, kannst du eigentlich direkt loslegen. Ich würde mich jetzt zurücklehnen und lausche ergriffen.
Okay, heute gibt's keine separate Triggermeldung. Ich habe einige Namen geändert. Gemeinsam mit zwei Gerichtswachtmeistern betritt der Angeklagte den Verhandlungssaal. Seine beiden Begleiter überragt er sowohl in Größe als auch in Gewicht um ein Vielfaches. Während er sich an den Fotografen vorbeischlängelt, ein Akt, der fast schon ein wenig komisch aussieht, richtet er seinen Blick durch die kleine, runde Metallbrille starr nach vorne und trottet zu seinem wartenden Verteidiger. Das Verfahren wird nicht lange gehen, nur wenige Prozesstage sind angesetzt. Im Zuge dieser Prozesstage werden nur einige wenige Zeugen sowie eine Gutachterin zu Wort kommen. Auch der Angeklagte selbst wird die Möglichkeit bekommen, sich vor dem Gericht zu erklären. Und wenn man den Gerüchten rund um den Prozess Glauben schenkt, dann hat er dies auch vor. Wie ein Massenmörder schaut er ja gerade nicht aus, flüstert einer der etlichen Pressefotografen zu seinem Kollegen. Ja, manchmal sieht man's den Leuten echt nett an, antwortet dieser schulterzuckend. Kaum sichtbar, aber wahr. Denn der Mann im schwarzen Hemd und Jeans hat innerhalb weniger Tage 5 Menschen hinterlistig und auf brutale Art und Weise umgebracht. Eine Tatsache, die als erwiesen gilt. Er hat kurz vor seiner Verhaftung sogar gestanden. Sein 6. Opfer hat er am Leben gelassen. Es war für ihn wie eine Befreiung, verhaftet zu werden, so einer seiner Verteidiger sinngemäß in einem Pressestatement. Befreiung oder Nachlässigkeit? Dies gilt es nun vor der großen Strafkammer zu klären. Ein Verfahren, welches großes Aufsehen erregt und welches Staatsanwalt Fritz H. nochmal gute Nerven und Schwerstarbeit kurz vor seinem wohlverdienten Ruhestand abverlangt. Ruhig und routiniert trägt Fritz H. die Anklageschrift vor. Dennoch kann man dem routinierten Juristen im Dienste des Staates seine Fassungslosigkeit über das Vorgetragene unterschwellig anmerken. Mit versteinertem Blick nimmt der Angeklagte Olaf Däther die Worte des Staatsanwaltes zur Kenntnis. Der Mann, den einige seiner Patientinnen und Patienten liebevoll Teddybär genannt haben, weiß, dass er das Gericht unter keinen Umständen als freier Mann verlassen wird. Geboren ist er am 25. September 1969 als uneheliches Kind in Bremerhaven. Seine Mutter lernte kurz nach seiner Geburt seinen Stiefvater kennen und heiratete. Für Olaf ein Glücksfall, denn sein Stiefvater nimmt Olaf wie sein eigenes Kind auf und adoptiert ihn später sogar. Olaf wächst in geordneten Verhältnissen auf und hat nach eigenen Aussagen und denen seiner Eltern eine glückliche Kindheit. Auch schulisch läuft es gut und er schließt ohne große Mühe die Realschule ab. Einen Berufswunsch hat Olaf auch schon. Er möchte in die Fußstapfen seines Adoptivvaters treten und Krankenpfleger werden. Und anders als sein Stiefvater Rolf, der erst durch eine späte Umschulung das kleine Examen zum Krankenpflegehelfer erlangt hatte, möchte Olaf sofort nach der Schule mit der 3-jährigen Ausbildung starten. Da er aber leider nicht auf Anhieb einen Ausbildungsplatz findet, führt Olafs Weg erstmal zur Bundeswehr. Hier verpflichtet er sich für 8 Jahre und lässt sich zum Sanitäter ausbilden. Die Arbeit scheint ihm sichtlich Freude zu machen und er bringt es sogar zum Oberfeldwebel. Nach der Beendigung seiner Dienstzeit bekommt er dann mit Hilfe der Bundeswehr einen Ausbildungsplatz als Krankenpfleger am Klinikum Cuxhaven. Nach seinem Examen 1997 wird er hier auch weiter beschäftigt, da alle mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind. Nur einige Kolleginnen und Kollegen stört sein meist zuweilen kasernenähnlicher Kommandoton. Aber es hat halt jeder so seine Eigenheiten. Auch privat scheint es sich für den Krankenpfleger mit dem Hang zu teuren Autos und leicht protzigem Luxus etwas zum Guten zu wenden. Im Jahre 1999 heiratet Olaf seine Freundin Claudia. Da seine Ehefrau aus einer streng gläubigen neuapostolischen Familie stammt, konvertiert auch Olaf zum Glauben und verbringt sehr viel Zeit in der Kirchengemeinde. Was keiner, auch seine Ehefrau, nicht ahnt, Olaf ist hoch verschuldet. Sein Hang zum Luxus und vor allen Dingen zu teuren Autos wie Range Rover und Audi haben ein nahezu irreparables Loch in die Kasse gerissen. Als seine Frau davon erfährt, reicht sie die Scheidung ein. Und auch auf der Arbeit gibt's Probleme. Da Olaf Däther mit einigen Diebstählen in Verbindung gebracht wird, legt ihm die Krankenhausleitung nahe, einen Auflösungsvertrag zu unterschreiben, um so einer Kündigung zu entgehen. Weniger glimpflich kommt er bei den Diebstählen an einer Tankstelle, wo er als Aushilfe arbeitet, davon. Nachdem Olaf 2000 D-Mark aus dem Tresor genommen hat, wird er gefeuert, angezeigt und zu 600 Mark Strafe verurteilt. Auf Drängen seiner Eltern zieht Olaf in eine kleine Wohnung in der Nähe. Aber die finanziellen Probleme sind oft so schwerwiegend, dass sein Stiefvater ihm immer wieder Miete, Strom und andere abgemahnte Rechnungen bezahlen muss. Aber wenigstens hat Olaf in seiner neuen alten Heimat wieder einen Job. Beim ASB-Pflegedienst verschweigt er seine Vorstrafe und bekommt somit eine Stelle als Krankenpfleger. Durch sein großes Engagement und auch sein fachliches Wissen schafft er es sogar, sich bis zum stellvertretenden Pflegedienstleiter hochzuarbeiten. Kollegen und Patienten sind begeistert von dem Pfleger, der aufgrund seiner Ausmaße immer öfter als großer Teddybär bezeichnet wird. Dass der Teddybär nicht nur gerne kuschelt, sondern auch vor allem gerne Geld ausgibt, was er gar nicht hat oder was ihm nicht gehört, weiß niemand. Im Rotlichtmilieu lernt Olaf Anfang 2001 die Sexarbeiterin Silvia kennen. Nach einigen Treffen im Bordell beginnen sich beide auch privat zu sehen. Silvia ist Mutter eines 3 Jahre alten Sohnes und Olaf fühlt sich als Ersatzpapa und Ehemann in spe. Er erzählt seiner neuen Liebe, dass er Chef eines Pflegedienstes sei und mehr als 9.000 Mark netto im Monat verdienen würde. Diese Behauptung unterstreicht er mit dem Erwerb von noch 2 teuren Autos sowie einer Karibikkreuzfahrt für 24.000 D-Mark. Aber Olaf bemerkt schnell, dass sein Geld hierfür nicht mal im Ansatz ausreicht und er von den 9.000 Mark netto genauso weit entfernt ist wie von seinem Idealgewicht. Und wieder versucht Olaf Dieter auf illegale Art und Weise sich Geld zu besorgen. Da er als stellvertretende Pflegedienstleitung auch für die Rezeptgebühren der Patientinnen und Patienten des Pflegedienstes verantwortlich ist, unterschlägt er einen Teil davon, um sich somit wieder ein bisschen mehr falschen Luxus leisten zu können. Aber der Schwindel fliegt schnell auf und er wird vom ASB entlassen. Was dann startet, ist ebenso verstörend wie unglaublich. Es ist der 5. Juni 2001 und nach seiner Entlassung aus dem Pflegedienst braucht Olaf Dieter dringend Geld. In den Abendstunden klingelt er an der Tür der 87-jährigen Lisbeth N. Die ältere Dame und frühere Bankangestellte ist seit einigen Jahren verwitwet. Für ihr hohes Alter ist Lisbeth allerdings noch sehr fit und lebensfroh. Lediglich beim Anziehen der Antithrombosestrümpfe benötigt sie täglich die Hilfe des Pflegedienstes, für den auch Olaf Dieter gearbeitet hat. Da aber keiner der Patientinnen und Patienten des Pflegedienstes von Olafs unehrenhafter Entlassung weiß, werden einige dieses Unwissen mit ihrem Leben bezahlen. Da Olaf Dieter die Rentnerin am Morgen angerufen hat und mitgeteilt hat, dass etwas mit ihrem Hausnotruf nicht stimmen würde, wird er von Lisbeth N. schon erwartet. Nachdem Olaf ein paar Mal auf dem natürlich einwandfrei funktionierenden Gerät herumgedrückt hat, bittet Lisbeth N. ihn noch kurz in ihr Schlafzimmer. Sie möchte wissen, ob neben ihrem Bett noch ein zweites Telefon angeschlossen werden könnte. Olaf Dieter gibt sich hilfsbereit und verschiebt sogar die Nachtkommode, um nach einem Anschluss zu suchen. Was sein späteres Opfer nicht bemerkt, ist, dass er sich währenddessen eine Frottee-Socke über seine rechte Hand zieht. Den Speichel von alten Frauen fand ich schon immer irgendwie eklig, so Olaf Dieter in einem späteren Verhör und vor Gericht. Nachdem er wieder vom Boden aufgestanden ist, überwältigt Olaf Dieter Lisbeth in Hinterrücks und drückt ihr die Hand mit der Socke auf Mund und Nase. Die Mutter 2 Kinder und Großmutter von 4 Enkelkindern hat keine Chance gegen den übermächtigen Angreifer. Lange dauert es nicht, bis Lisbeth N. leblos in Olaf Dieters Armen zusammensackt. Im Anschluss macht sich Olaf auf den Weg ins Wohnzimmer und stiehlt 200 Mark aus einem Sideboard. Er hatte schon bei vorherigen Besuchen in der Wohnung gesehen, dass sein Opfer hier das Geld aufbewahrt. Etwas enttäuscht verlässt er die Wohnung seines Opfers, welches er tot im Schlafzimmer zurücklässt. »Ich hatte mir so um die 1.000 D-Mark erhofft«, sagte er später vor Gericht aus. Lisbeth N. wird am nächsten Tag vom Pflegedienst gefunden. Der verständigte Arzt stellt allerdings keine unnatürliche Todesumstände bei der Leichenschau fest. Da er mit den 200 Mark nicht weit kommt, begeht Olaf Dieter schon 2 Tage später seinen nächsten Mord. Am 7. Juni 2001 steht er dann vor der Tür der 85-jährigen Margarete M. Die alte Dame hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem großen Krankenpfleger und lässt ihn freudig in ihre Wohnung. Beim Weg zur Wohnungstür wird Dieter im Treppenhaus von 2 Nachbarinnen gesehen. Was dann in der Wohnung geschieht, gibt Olaf Dieter in seinen Verhören wie folgt wieder. Nachdem er sich mit Margarete N. in die Küche gesetzt hatte, habe sie ihm aus freien Stücken 850 Mark gegeben. Aufgrund seines guten Verhältnisses zu der 85-Jährigen hätte sie ihm schon öfters mal Geld geliehen. Als kleines Dankeschön hierfür habe Olaf Dieter Margarete M. dann noch im Schlafzimmer die Waden massiert. Als er damit fertig ist, soll die ältere Dame von ihm verlangt haben, sie zu küssen. Als Olaf Dieter dies verneint, drohte sie damit zu schreien. Olaf Dieter will sie daraufhin aufs Bett geworfen haben und ihren Kopf ca. 5 Minuten lang ins Kopfkissen gepresst haben, bis er nach einer Kontrolle des Pulses und des Pupillarreflexes den Tod seines Opfers feststellte. Einige Stunden später wird Margarete M. im Bett liegend tot aufgefunden. Auch wenn die Auffindesituation verdächtig wirkt, da die Tote vollkommen bekleidet und bis zum Hals zugedeckt in ihrem Bett liegt, wird auch hier wieder vom herbeigerufenen Arzt vorerst eine normale Todesursache bescheinigt. Allerdings wird die Polizei verständigt und die Staatsanwaltschaft ordnet eine Obduktion an. Aber auch diese kommt zu dem Ergebnis, dass Margarete M. eines natürlichen Todes gestorben ist. Der Tod soll laut der Gerichtsmediziner aufgrund von akutem Linksherzversagen eingetreten sein. Erst bei einer separaten zweiten Obduktion werden die, laut Gerichtsmedizin, sehr dezenten Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gefunden. Bis dahin sollen aber noch einige Menschen ihr Leben lassen. Am 10. Juni 2001 muss die 83-jährige Helene K. Olaf Dieters Geldgier mit ihrem Leben bezahlen. Die frühere Verkäuferin und Reinigungskraft einer Drogerie, über der sie auch immer noch in einer Mietswohnung lebt, lässt den ihr bekannten Krankenpfleger ohne Scheu in ihre Wohnung. Nachdem er die Tür geschlossen hat, überwältigt Olaf Dieter sein ahnungsloses Opfer im Flur und presst ihr seine Hand auf Mund und Nase. Die Frottee-Socke hatte er sich schon im Flur übergestreift. Olaf zerrt sein Opfer ins Schlafzimmer und presst ihren Kopf mit aller Kraft aufs Bett. Er zwingt sein Opfer unter Todesangst, ihm zu sagen, wo sie ihr Bargeld lagert. Nachdem Helene K. ihm diese Information gegeben hat, presst Olaf Dieter ihren Kopf noch fester ins Kissen, bis sich die alte Dame nicht mehr bewegt. Im Anschluss dreht Olaf Dieter die Leiche auf den Rücken und lässt sie quer über dem Bett liegen, ehe er 230 Mark aus einem Schrank stiehlt und beim Verlassen der Wohnung noch die Türklinke von Fingerabdrücken befreit. Die Leiche von Helene K. wird ebenfalls wieder von einer ehemaligen Kollegin von Olaf vom Pflegedienst gefunden. Und auch hier wird wieder die Leichenschau mit der Diagnose akutes Herzversagen gestellt und eine normale Todesursache bescheinigt. Einmal mehr ist Olaf Dieter unerkannt vom Tatort seines mittlerweile dritten Mordes entkommen. Seine vierte Tat soll dann am 12. Juni 2001 stattfinden und noch brutaler werden als die vorherigen. Denn sein Opfer, die 85-jährige Rentnerin Lieselotte S., setzt sich, nachdem Olaf sie überwältigte und ihren Kopf auf das Kissen des Bettes gedrückt hat, massivst zur Wehr und vor allem weigert sie sich auch unter Todesangst, ihrem Peiniger zu verraten, wo sie ihr Geld versteckt hat. Da Lieselotte K. wild strampelt und immer wieder versucht, sich von der Umklammerung von Olaf zu befreien, setzt dieser sich nach einiger Zeit auf ihren Rücken. »Mir haben die Muskeln wehgetan, als ich über ihr gestanden habe«, so Dieter sinngemäß in einem seiner Verhöre. Aber irgendwann kann sich Lieselotte K. der Übermacht nicht mehr erwehren und stirbt einen qualvollen Erstickungstod. Als Dieter sich gerade an die Durchsuchung der Wohnung machen will, klingelt eine der Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes an der Tür. Da Olaf weiß, dass der Pflegedienst auch im Besitz eines Wohnungsschlüssels seiner Patientinnen und Patienten ist und das Klingeln quasi nur der Ankündigung dient, verlässt er schnell die Wohnung und flüchtet 2 Stockwerke nach oben, ehe er das Haus nach dem Verlassen des Pflegedienstes selbst verlässt. In die Wohnung seines Opfers traut er sich nicht mehr, da die Leiche mittlerweile ja gefunden wurde und der Arzt zum Ausfüllen des Totenscheins schon auf dem Weg ist. Und auch in diesem Schein wird stehen, dass Lieselotte S. eines natürlichen Todes gestorben ist. In einer späteren Obduktion werden dann 3 Wirbelbrüche sowie ein Brustkorbniederbruch, also ein eingedrückter Brustkorb, diagnostiziert und die Todesursache aufgrund von Ersticken festgestellt. Da er keine Beute bei seinem letzten Mord gemacht hat, muss 2 Tage später, also am 14. Juni 2001, noch ein weiterer Mensch sein Leben lassen. Aber auch hier wird Olaf Dieter kein Geld bekommen. Denn die 89-jährige Anneliese K., die er ebenfalls überwältigt, auf ihr Bett wirft und mit seiner durch die Frottee-Socke bedeckte Hand stranguliert, weigert sich ihrem Peiniger zu sagen, wo sie ihr Haushaltsgeld versteckt. Ihr Leben musste sie trotz ihrer Tapferkeit bei diesem Überfall lassen. Da Olaf Dieter aber in Eile ist und Angst hat, man hätte die Gegenwehr seines Opfers draußen hören können, verlässt er auch diese Wohnung ohne Beute. Frustriert darüber, dass er wieder nichts erbeutet hat, macht sich Dieter nach seinem Mord an Anneliese K. auf den Weg zur 82-jährigen Martha N. Am Abend klingelt er bei der alleinstehenden Rentnerin und gibt vor, im Auftrag des Pflegedienstes überprüfen zu müssen, ob man ihr Badezimmer behindertengerecht umbauen könne. Mata N. ist anfänglich verwundert, da sie nie darum gebeten hatte und in ihrem Badezimmer auch ohne die Umbauten super zurechtkommt. Aber da sie Olaf Deta als gewissenhaften Pfleger kennt, lässt sie ihn rein. Nachdem beide im Bad kurz gesprochen hatten und Olaf seiner Patientin erklärt hat, dass sie eine höhere Wanne und eine höhere Toilette bräuchte, bittet Mata N. ihn in die Küche, um weitere Einzelheiten zu besprechen. Dort angekommen, bekommt auch sie die mit der Frottesocke bedeckte Hand auf das Gesicht gepresst. »Was willst du von mir?« fragt die verängstigte Frau ihren Angreifer. »Das ist ein Überfall. Sag mir, wo dein Geld ist«, schreit Olaf nach den Aussagen von Mata N. sein Opfer an. »Jungchen, nimm das Geld und geh. Du tust mir doch so weh«, sagt Mata N. in Todesangst. Doch Olaf Deter denkt nicht daran und schleift sein Opfer ins Schlafzimmer. Hier wirft er Mata N. aufs Bett und presst ihren Kopf in das Kissen. Aber die 82-Jährige hat Glück und schafft es, ihre Hände unter ihr Kinn zu legen und somit wenigstens ein wenig Luft zu bekommen. Irgendwann verliert sie das Bewusstsein und erleidet 3 Rippenbrüche, eine Schädelprellung und Platzwunden sowie massive Hämatome. Aber sie lebt. Als sie sich nicht mehr bewegt, lässt Olaf Deter von ihr ab und findet im Besenschrank 700 D-Mark in bar und weitere 3000 Mark in einer verschlossenen Geldkassette, die er zuvor mit einem Schraubenzieher aufbricht. Während er beim Aufbrechen der Geldkassette ist, klingelt das Telefon. Es ist der Sohn von Mata, der seiner Mutter Bescheid geben möchte, dass er etwas später als verabredet sie zum Einkaufen abholt. Hastig stürmt Olaf Deter zum Telefon, hebt den Hörer ab und legt auch gleich wieder auf. Danach packt er sich das erbeutete Geld und nimmt auch die aufgebrochene Geldkassette sowie den Schraubenzieher mit. Danach geht er, als wäre nichts gewesen, mit seiner Freundin Silvia schön essen, zum Friseur und zur Fußpflege. Nachdem er seiner Liebschaft noch 1000 Mark in bar gegeben hat, bucht er beim Sportflughafen einen Rundflug über die Nordsee für sich, Silvia und ihren Sohn. Großspurig legt Deter das verlangte Geld in bar auf den Tisch und gibt sogar noch 12 Mark Trinkgeld. Da er seine Mutter nicht erreicht hat, macht sich Marthas Sohn Dieter auf den Weg zu ihrer Wohnung und macht den Rechten zu sehen. Er findet seine Mutter im Schlafzimmer liegend auf dem Boden vor. Nachdem er sie mehrfach angesprochen hat, kommt Mata N. wieder zu sich. »Was ist passiert?« will sie von ihrem Sohn wissen. Danach erinnert sie sich und fragt, »Wo ist er? Der hat mich überfallen!« Dieter N. verständigt die Polizei. Und diese erwartet Olaf Deter dann schon bei seiner Heimkehr vom Familienrundflug vor seinem Mietshaus in Bremerhaven. Als Deter die Beamten sieht, startet er einen eher halbherzigen Fluchtversuch, der ihn dann vor das Wohnhaus seiner Eltern führt. Hier lässt er sich dann, nachdem er das restliche Geld, 1300 Mark, unter der Fußmatte seines Autos versteckt hat, widerstandslos festnehmen. Im späteren Verhör durch die Kripo gesteht er dann all seine grausamen Taten und gibt an, dass er Mata N. bewusst am Leben gelassen habe, damit seine Mordserie endlich ein Ende finde. So richtig glauben, tut ihm das allerdings weder die Polizei noch das Gericht. Eine vom Prozess bestellte psychiatrische Gutachterin erklärt Olaf Deter für voll schuldfähig. Zitat aus dem Prozess: »Ich habe nicht erkennen können, dass es für Herrn Deter Gründe gegeben hätte, mit den Taten aufzuhören. Insofern wäre durchaus mit weiteren Taten zu rechnen gewesen. Deter habe sich ihr gegenüber höflich, zuvorkommend, fast gesellig gezeigt«, so die Psychiaterin. Ihrer Meinung nach hätte Deter den Beruf des Pflegers gewählt, um sein großes Machtbedürfnis gegenüber Menschen auszuleben, die ihm ausgeliefert sind. Hochbetagte, alleinstehende Frauen, die sich in einer häuslichen Pflegesituation befinden, sind einsam, aufgeschlossen und freuen sich über jeden Besuch. Seine Taten waren gut überlegt und raffiniert eingefädelt. Für einen kleinen Aufreger sorgt dann noch die Freundin von ihm während ihrer Aussage vor Gericht. Silvia gibt unter Lachen zu Protokoll, dass sie Olaf Deter nie geliebt habe und sie in ihrem Job als Sexarbeiterin den Männern eben das erzählt, was sie hören wollen, um so den größtmöglichen Verdienst zu erzielen. Da Olaf Deter geständig ist, wird er nach nur 6 Verhandlungstagen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Ein schwacher Trost für die trauernden Angehörigen der Opfer, die Olaf Deter vertrauten, als sie ihn in ihre Wohnung reinließen. Dieses Vertrauen mussten sie mit ihrem Leben bezahlen.
Ja, ein grausamer Fall. Also bei mir hört es immer auf, wenn ich mitbekomme, dass Menschen, die eigentlich hilfebedürftig sind und ja eigentlich anderen Menschen vertrauen müssen, blind vertrauen müssen, dass man ihnen hilft, wenn diese ausgenutzt werden oder sogar noch Schlimmeres. Deswegen, also ich finde diese Taten so, so schrecklich, dass man diesen Beruf in dem Ausmaß ausnutzen kann. Also es wäre ja schon schlimm genug gewesen, wenn er die Frauen vielleicht einfach so irgendwie bewusstlos bekommen hätte und sie dann ausgeraubt hätte. Aber die dann auch noch zu töten und auch auf diese Art und Weise, körperlich, das muss ja auch ein langer Prozess gewesen sein, wenn er seine Opfer alle erstickt hat.
Ja, also das ist jetzt der zweite Fall eines mordenden Krankenpflegers, den ich mache. Ich glaube, ich darf auch keinen dritten mehr machen. Ich rege mich dabei fürchterlich auf, weil ich war ja auch so ein großer, schwerer Pfleger. Ja, das ist ganz furchtbar. Gerade so ältere Menschen, die sich so freuen, wenn du denen dann hilfst oder so und die dann auch wirklich alles Mögliche für dich da tun, wenn du da regelmäßig hinkommst. Ich bin auch mal zwischendurch so ein bisschen nebenbei Pflegedienst gefahren. Da gehörst du teilweise sogar schon zur Familie. Ja, wenn du da jeden Tag hinkommst.
Mhm, ja.
Die wussten zum Schluss, was für einen Kaffee du gerne trinkst und was für einen Joghurt du gerne isst oder wann du Pause machst oder sowas. Nee, finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ja, vor allen Dingen auch, was halt das Schlimme ist, er hat eine gute Stelle gehabt, er hat gutes Geld verdient. Er hätte einfach nur mal seinen Konsum ein bisschen zurücknehmen müssen im Prinzip. Ja, aber da waren auch Zeitungsartikel, der hat da einen Range Rover bestellt, also ein Auto, einen Geländewagen, der hat über 100.000 Mark gekostet. Ja, dann nebenbei noch ein Audi A4 dazu. Ja, also der hat total den Überblick verloren.
Ja, diesen Lebensstil habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Im Prinzip hat er sich seine Probleme selber geschaffen. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie eine Firma hast und die geht pleite, weil aus Gründen, ja, da kann man ja sagen, na, blöd gelaufen, tut mir leid für die Person, was dann natürlich solch eine Tat nicht rechtfertigt, um Gottes Willen, nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber in dem Fall war für all seine Probleme selbst verantwortlich, weil sein Leben eigentlich ja gut verlief. Er hatte einen guten Job, er hatte eine Frau, mit der alles super lief, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo er es finanziell extrem übertrieben hat.
Ja, da es gab dann nach der Verhaftung oder nach der Verurteilung auch in einer großen, allen bekannten deutschen Tageszeitung da riesige Artikel mit, der hätte da wilde Sexpartys im Rotlicht gefeiert und so weiter, dann mit dem Geld, was er sich da zusammengestohlen hat. Da hat dann die Gerichtsgutachterin gesagt, nee, das würde sie nicht denken. Sie denkt sogar eher, dass der mit diesen Autos und mit diesem Luxus seine Unsicherheit kompensieren musste. Weil auch diese Freundin von ihm, ich nenne das mal in Anführungsstriche, gesagt hat, dem wäre es eigentlich überhaupt nicht großartig um Sex gegangen. Der hätte einfach meistens nur reden wollen und eine Begleitung halt eben haben wollen einfach. Mhm. So ein Anlaufpunkt. Mhm. Und wenn man das auch sieht, wie der im Gerichtssaal da sitzt, also so als, ja, als wäre der wegen Falschparkens da angeklagt.
Bleiben wir mal ganz kurz bei dieser Sexarbeiterin Silvia, die du erwähnt hattest. Also es ist tatsächlich ja nichts Neues, dass es da so einige Sexarbeiterinnen gibt, die gewisse Kunden ausnutzen im Sinne von, ja, ich gebe denen, was die halt von mir erwarten und dadurch bekommen sie noch mehr Gefälligkeiten als eben nur eben, ich sag mal, ihren normalen Lohn. Bei diesem Fall fand ich es jetzt aber schon ein bisschen verstörend, eben ihre Sicht der Dinge zu hören. Und gleichermaßen hattest du ja auch vorgelesen, im Prinzip hat er sich ja schon als ja Ersatzpapa für das Kind im Prinzip gefühlt und als Ehemann. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, diese Sexarbeiterin, das ist aber auch nicht so fein von ihr, weil, also so oder so wäre es nicht fein von ihr, aber dass man dann auch den Kontakt zu dem Kind herstellt, also das ist ein absolutes No-Go, finde ich.
Ja, die hat halt alle Register gezogen. Und ich meine, der hat ja dann groß erzählt, er würde 9.000 Mark netto im Monat verdienen, ja, und ist dann mit ihr für 24.000 Mark in die Karibik geflogen und so weiter. Die Gerichtsgutachterin hat dann gesagt, ja, er hätte sich da halt Anschluss und Bestätigung erhofft und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es aber halt so, dass wenn du dir diese Taten mal anguckst, dass das im höchsten Maße brutal war.
Ja.
Ich finde es sowieso ein ganz schlimmer Tod, wenn man erstickt. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz schlimmer Tod.
Ja.
Und dann auch, wenn ich mir überlege, hier so ein altes, gebrechliches, Wie ich immer gesagt, so Hommage hier. Ja, jetzt nicht respektlos gemeint oder so. Wie kann ich so jemand denn da erwürgen oder dem da irgendwie so Gewalt antun? Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Vor allen Dingen, wenn du mal in Bildern siehst, was das für ein Riesenhühne von Mann war.
Ja, also ich bin da absolut bei dir. Ich reagiere auch extrem allergisch, wenn es um ältere, wehrlose Menschen geht oder um Kinder. Das ist für mich im Prinzip so ein Level, weil beide eben nicht in der Lage sind, sich in so einer Situation zu wehren und eigentlich blindes Vertrauen in jemanden haben müssen. Und dass dann sowas ausgenutzt wird, das ist einfach ganz, ganz schrecklich. Und du hast ja eben schon von dieser Statur gesprochen. Du hast ja auch, wie ich sehe, zwei Bilder paratgelegt von Olaf Deter. Und auf dem einen hast du ja auch tatsächlich dann von einer Patientin und ihm ein Foto hochgeladen, da sieht man halt extrem diesen Größenunterschied.
Ja, ich wollte halt das mal aufzeigen, dass man das halt auch mal im Vergleich so sieht. Und wenn ich mir überlege, dass der auf dem Rücken von so einer dürren, gebrechlichen Frau gekniet hat, ja.
Und genau da komme ich nämlich zum nächsten Thema, was ich null nachvollziehen kann. Im Prinzip hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Hauptsache, das wird halt schnell abgespeist und dann ist auch gut, dass da im Prinzip sich keiner drum schert, wenn es sich um eine sehr alte Patientin handelt. Denn dass die Todesursache jedes Mal als natürliche Todesumstände deklariert wurde, geht nicht in meinen Kopf rein. Also alle Opfer und ein paar auch ganz besonders müssen ja extrem krasse Spuren gehabt haben, ob das jetzt Hämatome sind oder, ich meine, hey, du hast sogar von einem Opfer erzählt, die 3 Wirbelbrüche und einen eingedrückten Brustkorb hatte. Das ist ja jetzt nicht gerade etwas, was total unauffällig ist. Wie kann man denn da so schlampig sein und einfach natürliche Todesumstände eintragen?
Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch so ist, dass ja bei Ersticken diese Punktblutungen halt eben auch auftreten, sowohl auf den Bindehäuten als auch jetzt im Gesicht. Die haben da einen sehr bekannten deutschen Gerichtsmediziner interviewt und hat dann gesagt, ja, das kann mal passieren, dass man das nicht sieht, sagt er. Und wenn man es dann sieht, aber es war ja sogar eine Obduktion mal gemacht worden und da haben sie es auch nicht gesehen.
Ja, das ist ja das Komische.
Kritisch geworden wäre es für mich, wenn da ein Mensch liegt, der komplett bekleidet ist, noch mit Schuhen. Und der liegt in seinem Bett und ist wirklich bis zum Hals zugedeckt. Dann denke ich mir, okay, hier kann doch irgendwas nicht stimmen.
Richtig.
Wenn es der Frau schlecht geworden ist und die hat sich in voller Montur aufs Bett fallen lassen, weil sie gemerkt hat, ich werde ohnmächtig oder so, das ist okay, aber die deckt sich ja nicht noch bis zum Hals zu.
Richtig.
Und auch diese andere Auffindesituation, dass da die eine Dame, die hat er dann rumgedreht und hat die so quer rücklings übers Bett gelegt. Das ist alles sehr, sehr komisch gewesen. Ja, da ist aber dann, stand in so einem Artikel, da ist dann halt so ein Feldwald- und Wiesenarzt gerufen worden, der hat da schnell das Ding ausgefüllt. Da denkt man, ja, die Frau war ja über 80, ist halt jetzt gestorben, war ja schwer herzkrank. Ja, da sieht man aber halt mal wieder, dass man schon mal hingucken muss, dass das nicht umsonst gemacht wird, eine Leichenschau. Dann muss ich die Leiche halt eben auch beschauen.
Richtig.
Wenn ich dazu gerufen werde.
Ja, sehe ich auch absolut genauso. Übrigens denke ich auch nicht, also keinesfalls, dass er Martha M. bewusst am Leben gelassen hat, damit seine Taten ein Ende haben. Absoluter Schwachsinn. Sorry, dass ich das jetzt so aggressiv habe. Es macht mich halt einfach.
Nein, in keinster Weise. Der hätte auch noch weitergemacht, wenn er nicht erwischt worden wäre, weil er ja das Geld halt auch gebraucht hat dann.
Richtig, im Prinzip war ja keiner seiner Ausbeute, war ja irgendwie so von Relevanz, was seine finanziellen Probleme hätte irgendwie klären können. Es hat im Prinzip nur dafür gesorgt, dass er dann vielleicht mal kurzweilig dann noch einen kleinen Trip oder sowas mal machen konnte. Aber seine Geldsorgen waren damit nicht vorbei. Das heißt, er hätte das eigentlich im Prinzip sein ganzes Leben lang noch weitergemacht. Womit ich zum nächsten Punkt komme, wie hätte man so einen Fall verhindern können? Das Problem war ja, er wurde ja beim ASB längst gekündigt. Die ganzen Patientinnen, die er aber aufgesucht hat, die wussten davon nichts. Und ich bin der Meinung, man hätte das verhindern können, indem einfach Patienten darüber in Kenntnis gesetzt werden, wenn ein Pfleger zum Beispiel nicht mehr für sie zuständig ist. Dass die aufgeklärt werden, so im Sinne von, hier, die Pflegekraft ist nicht mehr bei uns, der und der ist jetzt für sie zuständig. Wahrscheinlich ist das Problem, dass eben bei solchen Pflegedienststellen dann auch die Pflegekraft ständig wechselt. Und es deswegen nicht möglich ist. Aber gerade wenn so ein Fall von Diebstahl oder Unterschlagung oder sowas jetzt ein Thema ist und deswegen jemand gekündigt wird, sollte dann vielleicht auch eben nicht nur intern das Ganze bekannt sein, sondern eben auch, was die Patienten angeht. Das ist jetzt meine Meinung. Wahrscheinlich wird das so rein rechtlich nicht durchführbar sein. Aber das ist halt wahnsinnig schade, weil wenn man die Opfer aufgeklärt hätte, dass der Mensch nicht mehr für den ASB zuständig ist, dann hätten die ihn ja auch niemals in die Wohnung gelassen.
Ja, also gut, ich kenne das jetzt hier vom Ländlichen, da ist es so, dass du natürlich schon deine festen Patienten hattest, aber es ist ja auch so, du hast mal Urlaub, du bist mal krank, dann kommt mal jemand anders. Das weiß ich nicht, inwiefern man denen dann sagen kann, der ist entlassen worden, das denke ich mir, wird organisatorisch nicht durchführbar sein. Was halt immer mal ist, was ich halt auch hatte, wenn ich dann eine Patientin hatte, der hat dann gesagt, hier, die ist lange nicht mehr gekommen oder der ist, dann hat man gesagt, ja, die ist nicht mehr bei uns. Ja. Oder sowas. Ja, aber dass da jetzt ein Schreiben rausgeschickt wird an die Leute, so nach dem Motto, ab heute arbeiten folgende Leute nicht mehr bei uns, das macht man nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf, ehrlich gesagt. Da bin ich überfragt, weiß ich nicht.
Ja, das habe ich ja gerade gemeint. Wahrscheinlich ist es rechtlich nicht möglich.
Was man sich überlegen könnte, wäre, er ist ja auch aufgrund eines Vorfalls mit Patientengeldern entlassen worden. Also er hat ja diese Rezeptgebühren, die Patienten genau, bezahlen müssen. Vielleicht hätte man da eine Möglichkeit gehabt, aber ich denke, dass dann der ASB auch seinen Ruf nicht schädigen wollte. Ich meine, es ist ja schon blöd, wenn ich meinen Patienten schreiben muss, hallo, über ein Vierteljahr ist euer Geld veruntreut worden und wir haben es nicht gemerkt, aber wir haben ihn dann jetzt gefeuert.
Ja.
Gehe ich davon aus, dass die das vielleicht auch nicht wollten.
Gut, abgesehen davon, ob sie es jetzt wollten oder nicht, denke ich, es wäre halt einfach nicht umsetzbar, rein rechtlich gesehen. Aber was umsetzbar wäre, wäre, die Patienten ganz genau darüber zu informieren, welcher Pfleger für sie zuständig ist, wer wann kommt. Weißt du, dass man da wenigstens irgendwie schon mal so eine gewisse Sicherheit reinbringen kann, weißt du?
Hier, das ist ja das auch, was mich so gewundert hat. Der war ja sogar so dreist und hat angerufen, dass er später oder außer der Reihe nochmal kommt.
Ja.
Weil die Leute ja normalerweise ihre festen Zeiten hatten. Ja, dass sie morgens haben sie die Strümpfe angezogen bekommen, abends wieder aus wegen mir. Die eine hat Tabletten bekommen, sonst irgendwas. Der hat ja sogar angerufen, gesagt, hier, ich komme noch mal vorbei. Dein Hausnotruf funktioniert nicht. Für alle, die nicht wissen, was ein Hausnotruf ist. Es gibt ja ältere Leute, die alleine zu Hause leben. Die haben meistens so eine Uhr um oder so einen Knopf um den Hals hängen. Wenn die stürzen oder irgendwas ist, drücken die da drauf. Und dann steht relativ zentral in der Wohnung eine Notrufanlage mit einem ziemlich lauten Mikrofon und auch einem ziemlich lauten Lautsprecher, der dann mit einer Leitstelle verbunden ist. Bei uns ist es das Rote Kreuz zum Beispiel. Und wenn du diesen Knopf drückst, dann wird die aufgeschaltet und dann ruft jemand, hallo, geht's Ihnen gut, ist alles in Ordnung. Wenn du dich dann innerhalb von kürzester Zeit nicht meldest, schicken die einen Rettungswagen zu dir. Wie gesagt, der hat das schon dreist eingefädelt. Und wie gesagt, das Schlimme ist, das ist ein Mensch, dem du natürlich vertraust. Das ist ein Krankenpfleger, der kommt, um mir zu helfen. Ja, wieso soll ich dem nicht trauen?
Ja, das ist das Schlimme.
Ja, das ist ja das Problem. Da gibt's ja wie viele Menschen, die sowieso schon ihre Privatsphäre da schon öffnen. Das muss man ja auch. Wenn dich einer anzieht oder wäscht oder sonst irgendwas, wie viel mehr von deiner Privatsphäre willst du noch aufgeben, wenn man es so nimmt? Und hier das ist, wenn du so etwas machst, und das finde ich halt auch das Schlimme an dieser Tat, da ist ein Mensch noch leichter angreifbar, als wenn das jemand ist, den du vielleicht nur als Nachbar kennst.
Richtig.
Und dann gibt es ja auch viele alte Leute, die wollen dann ja keine Arbeit machen. Wenn du dann sagst, ich komme abends noch mal und komme dafür morgen früh nicht, dann sage ich, ja, ist egal, komm, ich will dir nicht so viel Arbeit machen, dann komm abends, haben wie viele Leute zu mir gesagt. Oder wenn ich gestresst war, dass die gesagt haben, ich kann mir probieren, die Strümpfe nachher alleine auszuziehen, du bist doch so abgehetzt. Oder so, das ist das Schlimme. Nee, also finde ich ganz furchtbare Tat, der gehört nie mehr auf die Straße. Ich hoffe, da haben sie auch ein Einsehen, lassen den drin. Also das ist, ohne Worte, Entschuldigung.
Ja, da wollte ich auch dazu kommen, dass ich das Urteil wenigstens absolut gerechtfertigt finde. Lebenslange Haft und Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, absolut angebracht in dem Fall. Und ich hoffe, der bleibt für immer hinter Gittern.
Ja, so 30 Jahre mindestens hat in einem Artikel gestanden. Also der käme da mit 62 wieder raus. Wie gesagt, aber es ist ja noch nicht fix. Das muss man ja dann auch beantragen erst. Also so einfach ist es ja nicht.
Ja.
Abwarten. Aber jedenfalls ein heftiger Fall.
Ja. Gut, über die Bilder hatte ich ja schon gesprochen. Ich denke mal, das andere Bild wird direkt beim Prozess entstanden sein. Ihr könnt euch jetzt diese besagten Bilder auch sehr gerne auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Wenn ihr nicht auf Social Media unterwegs seid, könnt ihr auch sehr gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Dort findet ihr dann auch die Instagram-Posts, also dementsprechend auch die Bilder wieder und könnt dort mal nachschauen. Wenn ihr uns Feedback zukommen lassen möchtet, könnt ihr uns entweder dann über das Kontaktformular von der Homepage eine Nachricht schreiben oder aber auch sehr gerne per E-Mail unter
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr unter unseren Instagram- oder Twitter-Beiträgen eure Meinung zu dem Fall wissen lasst, gerne Feedback zu unserem Podcast dalasst. Freuen wir uns immer sehr. Ja, ich würde sagen, wenn du möchtest, kannst du dir direkt ein neues Jahr ziehen.
Ja, ich habe das auch schon präpariert hier eben. 1979.
Das Jahr hatten wir bereits dreimal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge.
Okay. Ist notiert.
Super. Übrigens könnt ihr uns sehr gerne jederzeit Fallvorschläge einsenden, egal ob über Instagram-Nachricht, über Twitter oder über die Homepage-Kontaktformular oder einfach per E-Mail. Wir freuen uns jederzeit über Fallvorschläge. Am besten einfach immer noch das Ja dazu schreiben, denn wir führen eine sehr sortierte Liste über unsere Fallvorschläge.
Ja, das ist wichtig. Ein Name und ein Jahr ist nicht verkehrt, weil ich hatte letztens auch so einen Mordfall, der war 1979, da war noch nicht mal ein Name dabei. Also das ist schwierig. Wenigstens ein Name, das ist nicht schlecht. Oder ein Name vom Opfer, vom Täter, von irgendjemand, ist egal.
Genau.
Und dann passt das. Gut, ihr Lieben, dann wollen wir es dabei mal bewenden lassen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf. Die Werbung für Ungedings lasse ich jetzt mal weg, weil ich erst mal gucken muss, wie es aussieht.
Vielleicht kommt nächsten Mittwoch eine neue Folge.
Genau, vielleicht nächste Woche eine neue Folge. Mal gucken, steht alles unten in den Shownotes, könnt ihr gerne reinschauen. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.